Die Mega-Nische von der Garage zum Weltmarktführer.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Heute haben wir wieder ein spannendes Interview. Das zweite mit Ralf Jodl vom SIP Scooter Shop. Wir sitzen hier in Landsberg und natürlich riecht es wieder nach italienischem Kaffee. Wie kann es anders sein? Und überall sind wieder Videowände mit glücklichen Menschen auf ihren Scootern, die im Sonnenschein irgendwie eine gute Zeit haben. Und dahinter ist eine spannende Story, nämlich die aus der Garage, eine wilde Idee von damals jugendlichen Menschen, so kurz um die 20, die dann jetzt 29 Jahre später tatsächlich Weltmarktführer sind mit, die Zahl können wir ja verraten, mit über 500.000 Kunden und 60.000 Produkten im Onlineshop. Das muss man mal schaffen. Also von daher herzlich willkommen, Ralf, in der nächsten Folge unseres gemeinsamen Podcasts.
Hallo Ulrich.
Ja, ihr wart ja nicht immer schon erfolgreich. Also wenn wir jetzt die Zahlen angucken, 500.000 Kunden weltweit in allen Ländern vertreten, alle Welt kennt euch, was das Thema Nische, alles rund um Scooter, da seid ihr einfach die Nummer eins weltweit. Das muss man ja mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja eine wilde Geschichte. Und die hatte ja irgendwann mal einen Anfang. Und vielleicht gehen wir mal in den zurück, 29 Jahre zurück. Was war denn eigentlich so die Grundidee, wie ihr an das Thema Scooter gekommen seid?
Ich glaube, wie ganz viele Gründer kommt die Grundidee aus dem Hobby. Mhm. Also der Alex und ich, wir haben uns mit 16 beide eine Vespa gekauft, weil es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch einen mega Hype hatte. Und wir haben uns auch bewusst gegen ein Motorrad entschieden. Motorrad war ein ganz anderer Lifestyle oder Moped. Das war eine andere Musik, das waren andere Klamotten, das waren andere Typen. Und wir haben uns eben für dieses Thema Vespa entschieden, weil wir das cool fanden. Wir fanden die Musik cool, da gab es Treffen, da gab es abends Partys. Also da war viel mehr dran als jetzt nur ein Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern das war schon auch die Fortbewegung, auch dieses Freiheitsgefühl. Ab 16, ich bin jetzt nicht mehr auf den Bus angewiesen, auf den Schulbus, der mich immer nur zur Schule bringt.
Ich knatter da mal hin.
Genau, sondern ich kann eigentlich jetzt meinen Tank voll machen und fahren, wohin ich will.
Und die Mädels stehen auch mehr auf Vespa oder auf Motorradfahrer.
Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Teil der Überlegung war, aber vielleicht auch.
Ja, keine Ahnung. Ja. Ist zumindest wahrscheinlich der passendere Lifestyle, damit man irgendwie authentisch ist.
Und was halt bei der Vespa auch ein großes Ding ist, die ist ja sehr simpel. Mhm. Die alte Vespa ist ein ganz einfacher Zweitaktmotor und den kann eigentlich jeder, der ein bisschen mit Lego gespielt hat, kann den zerlegen.
Ach so.
Und kriegt den auch wieder so zusammen, dass er danach läuft. Es bleibt zwar immer ein Marmeladenglas mit Schrauben übrig, wo man nicht genau weiß, wo die waren, die man nicht mehr zuordnen konnte, aber der Motor ist dankbar, der fährt trotzdem.
Der fährt trotzdem.
Und wir haben wahnsinnig viel gebastelt und geschraubt und individualisiert und.
Ja, das wäre die Frage, weil vom Vespa-Fahren alleine wäre man nicht Weltmarktführer.
Genau, da kam auch, das ist noch kein, eigentlich war es noch kein Business Case, sondern eher ein Weg, ganz viel Geld auszugeben. Ne? Also genau das Gegenteil. Wir haben alle möglichen Ferienjobs beginnen müssen, um uns dieses Hobby leisten zu können. Und daraus ist dann irgendwann mal der Gedanke entstanden, wir haben so viel eigentlich Wissen jetzt über die Jahre angesammelt, weil wir so viel gebastelt haben, so viel geschraubt haben, auch in der Szene dann nach und nach ganz gut vernetzt waren, Leute kannten, die spezielle Teile gebaut haben. nach Italien gefahren sind, bei den Händlern, die wirklich ganz spannenden Sachen gemacht haben, Zylinder, die es bei uns nicht zu kaufen gab, Auspuffanlagen. Das haben wir alles eingekauft, mitgebracht, für Freunde dann Sachen mitgebracht, Bestelllisten angenommen an der Eisdiele, bringen wir noch mit.
Kannst du mir nochmal mitbringen, das war der Beginn des Geschäfts.
Und damit begann eigentlich so ein bisschen der Handel schon so unter der Hand und dann haben wir uns überlegt, eigentlich könnten wir das doch noch ein bisschen forcieren.
Immer zu zweit. Mit 20, eigentlich könnte man das ein bisschen forcieren. Wie hat es denn dann angefangen mit dem richtigen Business?
Also man muss vielleicht noch ein Stück weiter ausholen. Wir hatten einen guten Freund, der Axel, der war ein sehr, sehr guter Techniker. Der war also ganz auf einem anderen Niveau. Wir haben gebastelt und der wusste wirklich, was wie der Motor funktioniert und wie so ein Zweitakter, wie die Überströmung funktioniert und alles. Und der hat Spezialteile gebaut. Aber der hat es nie geschafft, mal auf ein Treffen zu gehen und die zu verkaufen. Wir waren eigentlich ganz verzweifelt, dass der sein Geschäft, also der konnte den technischen Teil sehr, sehr gut, aber den kaufmännischen Teil, dafür war er halt nicht gemacht. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen für dich einen Stand. Wir fahren nach Aachen auf ein Rollertreffen.
Okay.
Mit dem Roller, mit dem Rucksack voll Teile, mit einer Decke.
Rucksack
und voll Teile. Wir machen für dich einen Stand. Die Fahrt ging nur bis Illertissen, da ist mein Roller kaputt gegangen.
Okay.
Dann hat uns der Papa vom Alex wieder abgeholt mit dem Hänger. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir sind dann mit dem Auto nach Aachen gefahren, haben unseren Stand da gemacht und waren nach 2 Stunden ausverkauft und hatten 2000 Mark wow. in unserem Marmeladenglas.
Sehr cool.
Und haben uns dann gedacht, auf dem ganzen Rückweg, da müssen wir mehr draus machen.
Wenn das so einfach geht, in Anführungszeichen.
Die Leute haben Lust, die Leute haben Geld, die Teile kommen scheinbar an. Wir hatten noch ganz viel mehr Ideen an anderen Teilen. Der Alex hatte damals eine GFK-Sitzbank gebaut, die war ganz anders als die normale. Das ist ja normal, es ist so eine Federsitzbank. Und der hatte so eine lackierte Sitzbank, die sich ganz schön an die Rollerform angepasst hat. Mhm. Und die haben wir dann schon angefangen, so in einer Kleinserie von so einer Kajakfirma hier in Landsberg nachbauen zu lassen. Und so sind dann quasi schon so die ersten Teile entstanden. Und das hat uns so aus dem Hobby in so ein in so eine Geschäftsidee rutschen lassen.
Wie muss man sich euer erstes Geschäftsgebäude, Räume vorstellen, die berühmte Garage?
Ja, das war tatsächlich die berühmte Garage. Das war die Garage von Alex, seinen Eltern. Mhm. Das war unser erstes unsere ersten Geschäftsräumlichkeiten und da haben wir ein Regal bekommen, da waren seine Imkersachen, sein Honig gestanden und seine Schleuder und dann hatten wir irgendwie 2 Regalböden zugewiesen bekommen, wo wir die Rollerteile einlagern durften.
Okay.
Ja. Also man muss sich vorstellen, das waren vielleicht 3 Obstkisten voll Teile.
Drei Obstkisten voll Teile. Und das ist.
Und dann ist wieder was verkauft worden und dann konnte man aus 2 Teilen 3 Teile machen von dem Gewinn und ja, wieder afrikanische Straßenhändler haben wir uns so von Teil zu Teil ernährt.
Also der Cash-Überfluss aus den 2 Verkauften gibt dann den Kauf des 3. Mhm. Ja, das ist doch ein cooles Geschäftsmodell, weil Banken wären sicher begeistert gewesen, wenn er damals gekommen wäre, zu sagen, wir sind jung, wir haben große Ideen, aber leider kein Geld, aber so ein Vespa-Laden als Muster gibt's auch nicht, aber wir würden da gern mal, ich glaube, das wäre knapp geworden.
Ja, es gab auch Konkurrenz, ne? Also es gab damals den Rollershop, das war so die Instanz für jeden Vespa-Fahrer, mhm. Die hatten das sehr professionell gemacht. Die hatten einen Katalog, der hat ausgeschaut wie der Quelle-Katalog.
Wow.
Ganz tolle Produktfotos, alles super in Szene gesetzt. Schon damals sehr lifestyleig. Callcenter mit Mitarbeiterinnen. Also die.
Oh, das war dann schon auch eine Benchmark.
Also wir hatten schon große Konkurrenz. In München gab es die Rollerzentrale. Die waren so ein bisschen szeniger. Das war jetzt nicht so professionell alles. Aber für uns eigentlich auch sogar spannender. Und aber auch die hatten nicht immer alles, was wir so auf dem Schirm hatten an Auspuffanlagen aus England, das war damals sehr populär, oder eben auch noch Tuningteile aus Italien und eben auch die Eigenprodukte, die wir damals schon
ja, das wäre eine Frage, nämlich was hat euch denn dann besonders gemacht? Was war denn anders? Styligere Teile?
Also so kam eigentlich auch der Name, Scooter Innovation Parts, ist ja die lange Version von
SIP. Das ist das I, Innovation Parts. Ah.
Genau, weil wir kamen eigentlich von Spezialteilen. Wir haben Ansaugstutzen gegossen, wir haben eben diese Sportsitzbank, über die wir gerade gesprochen haben, gebaut. Und noch so eine ganze Reihe von anderen Teilen, die uns so nach und nach eingefallen sind. Und eigentlich ist es dann eigentlich nur angefüttert worden mit Handelsware, also mit Sachen, die wir zugekauft haben.
Ah, das ist ja spannend. Das ist ja noch nischiger. Ja. Also die freakigen Teile, die wirklichen Nerds haben wollen, die habt ihr besorgt. Genau. Das, was wirklich gut aussieht, was die Vespa dann nochmal auf ein anderes Level bringt. Und das normale 0815 Gedöns, das hatten die anderen.
Genau.
Ja, coole Nische. Und wie, ja, genau. Wie ist es denn weitergelaufen? Weil das ist ja schon mal, da wird man jetzt wahrscheinlich im Business fragen, gab es denn da so einen Businessplan oder so eine große Strategie? Was war denn so damals das Big Picture?
Also das war damals noch nicht absehbar, ne? Also zu der Drei-Obstkisten-Zeit haben wir noch nicht damit gerechnet, dass das mal irgendwann unseren Lebensunterhalt finanzieren kann. Aber vielleicht das Hobby, das war schon so ein bisschen die Idee. Und wir haben beide studiert, der Alex und ich zu dem Zeitpunkt, und haben einfach unsere ganze Freizeit da reingesteckt. Also der nächste Step war dann, irgendwann ist, glaube ich, den Eltern vom Alex zu doof geworden, dass ständig einer kommt und klingelt und Rollerteile braucht. Und meine Eltern hatten so einen Kellerraum mit vielleicht 30 Quadratmetern. Der hatte aber so einen separaten Zugang. Also man konnte über so eine Kellertreppe in diesen Raum kommen. Und der war zufällig frei. Der war, glaube ich, sonst immer vermietet für irgendjemand so als Lager. Und dann war der eben frei. Und dann haben wir den mieten können für kleines Geld.
Next Level. Aus der Garage in den Keller.
Genau. Das war dann schon das erste richtige Ladenlokal. Wir hatten so ein kleines Lager und zwei Schreibtische und eben auch einen Tresen. Mm. Und hatten dann auch Freitag, Samstag offen. Das heißt, da konnten wirklich Leute kommen und bei uns Teile kaufen. Also die standen dann nicht in der Garage neben den Honigsachen, sondern die standen schon in so einem echten kleinen Laden.
Ein richtiger Laden, super gut.
Mhm. Waren wir natürlich ultra stolz.
Ja.
Und sind da Samstag in unserem Laden gestanden und haben Teile verkauft.
Ja.
Das war schon ein Hammergefühl
dann. Und abends dann Geld zählen und so.
Genau.
Mhm. Ja.
Und es war auch so, die Leute sind wirklich bis zur Straße rausgestanden dann am Samstag.
Ja.
Also es war dann erstmal auch sichtbar für die Leute selber, hey, da ist was.
Da läuft
und
was.
Für uns auch Wahnsinn.
Das ist ein cooles Gefühl.
Ja, das macht mit Anfang 20 schon Spaß, dass man sieht, dass so eine ganz kleine Saat irgendwie aufgeht.
Das dass die bis auf die cool. Straße stehen, das ist ja echt ein cooles Bild. Habe ich gerade so vermeintlich im Kopf. Das hört sich gut an.
Ja, das ist halt auch immer dieses Community, ne? Die kommen mit ihren Vespa, stehen da rum, dann kommt der Nächste mit seiner Vespa und der spricht sich dann halt auch rum. Da fährt man einfach auch hin. Da fährt man auch nicht nur hin, um was zu kaufen, sondern da fährt man hin, weil man die anderen trifft und ratschen kann und gucken kann, was die so machen.
Da merkt man doch, dass viele Geschäfte einfach völlig unvernünftig sind, die sind rein emotional.
Ja, du musst halt die Leute immer da packen, an der Emotion oder am Herz, da wo halt die Liebe drin steckt, da steckt dann meistens auch Geld.
Dafür ist dann noch Geld da, genau. Mhm. Wie heißt das so schön? Entscheidungen werden immer emotional getroffen und so lange rational nachbegründet, bis sie dann wieder passen. Ja, und aus dem Keller ging es dann ja irgendwann mal in die Kaserne.
Genau, man muss sagen, das war wie so ein Beschützter, wie so ein Welpenstatus noch in dem Zeitpunkt, weil wenn wir die Miete nicht hätten zahlen können, hätten uns meine Eltern nicht rausgeschmissen.
Na.
Und ansonsten hatten wir noch keine Schulden und wir haben uns selber kein Gehalt ausgezahlt, also wir hatten keine Kosten. Das heißt, es konnte eigentlich erstmal noch nichts schief gehen. So. Aber der Platz ging uns natürlich aus. Mhm. Und dann hatten wir damals das Glück, eine alte Kaserne in Landsberg zu haben, die geschlossen wurde. Das war ja in den 90ern so die Zeit, wo die ganzen Kasernen geschlossen wurden. Und konnten damals relativ günstig große Flächen mieten. Das ist heute bestimmt eines der größten Probleme für einen Existenzgründer, dass er einen bezahlbaren Platz findet, wo er seine Existenz gründen kann. Also außer er ist ein digitaler Nomade und macht alles vom Kaffee aus.
Ja, aber das ist ja auch
aber sobald jemand
nicht produziert, so übertragbar immer.
Genau, sobald jemand produziert oder Handel treiben will, braucht er Platz. Und Landsberg ist sauteuer. Also hier eine Halle zu finden oder egal was, kostet einfach richtig Geld.
Das stimmt, das ist ja gleich. Also das ist ja ein guter Sprung aus den variablen Kosten. Machen wir nebenbei plötzlich ganz ernsthaft in Fixkosten. Mhm. Die müssen ja jeden Monat rein.
Genau.
Das ist natürlich dann auch ein gewagter Sprung.
Also rückblickend haben wir eigentlich, ich glaube, bis auf einmal mit einem Zuschuss für, glaube ich, damals das Erschließen internationaler Märkte für irgendeine Sprachversion, da haben wir mal, glaube ich, 20.000 Euro Zuschuss bekommen. Aber ansonsten haben wir die letzten 29 Jahre nie Geld bekommen von irgendjemandem.
Also aber also immer nur aus dem normalen Cashflow gewachsen.
Genau, was ja auch okay ist. Aber die,
ja, definitiv.
Was, das ist super. Die einzige große Unterstützung, die wir, glaube ich, jemals bekommen haben, das war, dass wir diese Kaserne mieten konnten. Mhm. Also so eine Konversionsfläche, wo damals auch keiner so recht wusste, was machen wir denn damit. Heute ist das ja alles Wohnbau, alles Wohngebiete. Ja, aber damals war es noch nicht klar und es waren natürlich auch keine repräsentativen Räumlichkeiten, also scheiße zum Heizen, kalt, zugig, dünnes Glas, einfach 50er Jahre Zweckbauten.
Ja.
Und aber für uns halt genau das Richtige. Ne? Also günstig, 2,50 Mark, glaube ich, Miete der Quadratmeter.
Hört sich gut an.
Und wir hatten den Mannschaftsspeisesaal gemietet.
Den Mannschaftsspeisesaal?
Der war riesig. Der hatte, glaube ich, 800 Quadratmeter und war 6 Meter hoch.
Aus 30?
Wie eine Turnhalle.
Auf 30, von 30 Quadratmeter auf 800. Mhm. Ja, da verläuft man sich der ersten Mal.
Ich glaube, es gibt noch ein Bild, wo wir die Ware damals aus unserem Keller, alles, was wir hatten, alles ausgeräumt hatten und in dieser riesigen Halle, in so einem kleinen Eck lag dann die Ware und wir dachten uns, jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen übernommen.
Ja, das würde ich jetzt auch mal so sagen.
Aber wir konnten auch nicht den halben Speisesaal mieten, also es ging halt nur der ganze.
Wow. Aber das ist ja dann Wort, 800 Quadratmeter, auch mal 2,50, da muss ja schon mal in die Kasse.
Genau, dann mussten wir natürlich Ware kaufen, wir wollten das Ding erfüllen, Regale kaufen.
Genau.
Und schon ging es los mit den Kosten.
Auf ein Wort.
Und die gingen auch noch aus dem Cashflow.
Dann sind wir eben an die Grenze. Also irgendwann stößt Wachstum an, das sich aus dem eigenen Cashflow generiert, an eine Grenze. Das ist einfach so.
Ja.
Und dann braucht man Fremdkapital oder man wächst langsamer.
Und ihr habt euch entschieden?
Ja, dann mussten wir bei der Bank antreten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Businessplan jetzt. Also jetzt geht es nicht mehr einfach, wir hatten schon im Kopf, was wir alles machen wollen, aber es ist ja kein Businessplan. Und dann haben wir beim Steuerberater so einen Businessplan erstellt, wo wir uns in 5 Jahren sehen, wie der Markt ist, welche Kunden gibt's und so weiter.
Hattet ihr dann schon die große Idee, dass das weltweit gehen würde?
Nee, das hatten wir damals noch nicht auf dem Schirm. Also wir wussten schon, mehr als der Landkreis.
Muss sein.
Muss mindestens Deutschland, Österreich, Dachregion vielleicht. Aber weltweit, nee, da hatten wir gar keine Vorstellung davon, was da noch alles, welchen Markt es da eigentlich gibt.
Es hat erstmal dem Flow gefolgt.
Genau, und haben eben einen Businessplan erstellt mit dem Steuerberater und sind zur Bank, hatten einen Banktermin. Der hat 2 Minuten gedauert.
Oh, das war schnell.
Genau, und so nach 2 Minuten sind wir auch wieder auf der Straße gestanden mit, dafür kann er uns kein Geld geben, das ist Quatsch.
Gute Aussage.
Das war die...
2 Minuten ist ja eine lohnende Zeit. Mhm. Mittlerweile rennen sie wahrscheinlich die Tür ein.
Und dann hatten wir damals das Glück, wir sind danach halt zur Nachbarbank gegangen, zur genossenschaftlichen. Mhm. Und da gab es einen Vorstand, der war schon ein bisschen älter und der fand uns irgendwie gut. Also wir haben genau das Gleiche wieder präsentiert, durften es dann überhaupt erstmal präsentieren, weil in 2 Minuten konnten wir auch nicht viel erzählen von unserer Idee. Und dann hat er gesagt, okay, also er glaubt da dran, er glaubt da an uns auch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann gab es die ersten, ich glaube, 300.000 Mark.
Wow.
Und das ist schon viel Geld.
Das ist ja auch zum Thema Bank eine gute Story. Mhm. Du brauchst halt irgendwie den Lucky Punch, den richtigen Berater zu finden, der nicht glaubt. Oder in dem Fall war es auch noch der Entscheider oder der Vorstand.
Ich glaube, heute ist es noch schwieriger. Ich glaube, diese Kreditvergaberichtlinien sind ja eher strenger geworden, als sie damals waren.
Also zumindest deutlich formaler. Aber als das Thema, du musst jemanden haben, der an dich glaubt, damit er in der Bank für dich kämpft, den muss er immer noch.
Und es gab natürlich damals schon gleich die Idee, die Häuser der Eltern als Sicherheit herzugeben.
Und da haben die sich gefreut.
Da haben wir aber auch gleich gesagt, nee, das fragen wir nicht mal, das kommt nicht in Frage. Also das ist unser Ding und das müssen wir irgendwie selber hinkriegen.
Habt ihr die Eltern verschont, das ist gut. Die wollten ja ihre Rente nicht durchbringen oder ihr Haus für die Fetz von den Kindern. Das müsste ja dann einen ziemlichen Schub gegeben haben, weil plötzlich dann Cash da war, Platz da war, engagierte Leute, die jetzt davon leben mussten. Mhm. Was ist dann passiert?
Also erstmal hatten wir ein paar schlaflose Nächte natürlich, weil so eine Geldsumme kann man sich ja mit 20 erstmal gar nicht vorstellen. Einfach unglaublich
viel Geld.
Einfach sau viel Geld, das auf dem Konto plötzlich liegt. Aber halt der Kreditvertrag halt auch unterschrieben ist.
Und der will ja neben der Miete auch monatlich bedient werden.
Genau. Aber nichtsdestotrotz hat nichts geholfen und wir haben halt an die Idee geglaubt und haben dann Ware eingekauft und das war natürlich schon der Wachstumstreiber dann. So ging es dann weiter. Also ohne das Kapital, also wäre es auf jeden Fall deutlich langsamer gegangen.
Das sind ja echt so Grundsatzentscheidungen. Mhm.
Also da muss man dann sich auch nochmal in sich gehen und sagen, ja okay, jetzt wollen wir es wirklich machen, auch ernsthaft. Jetzt geht's über, wir gehen auf Märkte und finanzieren unser Hobby. Jetzt geht's darüber schon hinaus. Aber da haben wir eben dann schon zu dem Zeitpunkt, waren wir uns eigentlich total sicher, das ist ein guter Markt, das funktioniert und das wird auch in 5 oder 10 Jahren funktionieren.
Hattet ihr euch dann noch einen Kopf gemacht über, ihr habt ja ordentlich studiert, in Anführungszeichen, über dann einen ordentlichen Beruf oder ist es dann klar gewesen, nee, das ist es jetzt?
Also für mich war es ein bisschen einfacher, weil ich hatte Volkswirtschaft studiert und war aber noch irgendwie im Vorstudium. Also da war noch nicht so viel verloren. Der Alex ist ja ein Jahr älter, der hat damals seinen Bauingenieur fast schon abgeschlossen gehabt. Und der hat natürlich da viel Zeit und viel Arbeit reingesteckt. Das ist ein schwieriges Studium und hat ja eine ganz andere Ausbildung, hat ja mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ne? Ja,
gar nichts.
Und das war für ihn, glaube ich, die größere Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar Bauingenieur studiert, aber eigentlich nur zum Spaß und betreibt den Beruf jetzt auch gar nicht. Also das war für ihn, glaube ich, die größere Entscheidung
ja, damals. Ja, das glaube ich auch.
Aber letzten Endes hat dann, glaube ich, doch auch irgendwie die Liebe zum Hobby und zum Thema darüber gesiegt und hat sich dann irgendwann mal dafür entschieden und dann aber auch 100% entschieden. Also da gab es dann auch nie mehr einen Zweifel später.
Wie lange hielt das in der Kaserne? Weil das ist, ich meine, 800 Quadratmeter ist ja echt Platz.
Wir waren ziemlich lange in der Kaserne, ich glaube 8 Jahre. Und dann wurde die Kaserne eben, wurde klar, die wird überplant, es wird Wohnungen, werden Wohnungen gebaut, das wird endlich sein. Und das war damals auch ein Problem, weil wir hatten dann zwischenzeitlich noch was dazu. Wir hatten dann noch das Unteroffiziersheim und noch ein paar Nebenräume dazu gemietet. Also das ist in der Kaserne auch gewachsen. Die Kaserne hatte auch noch einen guten, also die war günstiger Platz für uns. Das war so das allergrößte Benefit. Aber in der Kaserne haben sich 100 Firmen insgesamt angesiedelt. Mhm. Und die waren alle top vernetzt, weil die natürlich alle im engsten Umfeld waren, teilweise im gleichen Gebäude. Und wir hatten damals in der Kaserne eine Firma, die hat schon mit Internet rumgespielt. Das war 97. Also da haben die meisten noch gar keinen Kontakt mit dem Internet gehabt. Und das war noch so die Zeit, wo man sich mit dem Modem eingewählt hat bei T-Online und das auch eine Weile lang gedauert war, bis überhaupt eine Verbindung stand.
Da wurde gerade Neuer Markt und Co., ja genau. Yahoo war da noch groß.
Genau, da gab es noch kein Google, sondern die Suchmaschine hieß, glaube ich, Fireball und so. Also ja, es ist genau. Eine ganz andere Zeit noch.
Die quietschenden Modems.
Mhm. Und die und da gab es eben diese Internetfirma, die uns dann die erste, überhaupt mal die Domain registriert hat. Wusste man ja gar nicht, wie geht denn sowas.
Was soll das sein?
Mhm. Und dann eben die erste Seite gebaut hat. Und so sind wir damals auch schon sehr früh mit dem Thema Internet in Verbindung gekommen, was uns natürlich später auch total geholfen hat.
Ist immer wichtig, auch so für Wachstumsschritte zu sagen, erst der Raum, dann war es das Geld und jetzt war es plötzlich die Vernetzung oder der Welt oder damals zumindest der größere Zugang. Mhm. Spannend. Mhm.
Also das kann man eben so rückblickend auch für eine Kommune. Wenn eine Kommune will, dass eine Startup-Kultur entsteht, muss sie so einen Raum schaffen. So einen und das ist natürlich eine alte Kaserne, immer top, alte Gebäude, weil kosten nichts und da kann man sich ausprobieren. Ich glaube, von den 100 Firmen gibt es wahrscheinlich 90 nicht mehr. Aber 10,
ist hoch, ja.
Aber 10 gibt es halt bestimmt noch.
So wie ihr seid ja hier, ja, nämlich sehr top, modernen Gebäude. Wie groß ist jetzt aktuell bei euch?
Hier, das sind so 5.500 Quadratmeter.
Nur Gebäude. Nur mal so für die liebe Hörerschaft nach dem Motto, jo, wo sind wir denn da gerade? Und das ist ja alles sehr stylisch und sehr hip. Und dann war der plötzlich im Internet 1997. Das war ja sehr früh. Mhm. Wie ist das angekommen bei der Kundschaft?
Das ist super angekommen, weil wir dann plötzlich erkannt haben, hey, wir haben ganz viele Kunden aus England, die hatten wir vorher nicht.
Guck.
Weil wir halt die Webseite Deutsch und Englisch gemacht haben. Das haben uns die Internetleute gleich geraten, macht das gleich zweisprachig. Und plötzlich haben wir lauter Bestellungen aus England bekommen. Mhm. Und aus Hongkong.
Warum Hongkong? Und
dann dachten wir auch, wieso denn Hongkong? Aber ja. Es gab damals eine ganz große Vespa-Szene, die gibt es auch heute noch in Hongkong. Und die haben angefangen zu bestellen. Und wir hatten damals noch Kreditkarte, nicht über eine Paywall, wie das heute läuft, sondern wir hatten noch ein Ritschratsch-Gerät. Also die haben uns dann per E-Mail irgendwie die Kartennummer zukommen lassen und wir haben das dann händisch abgerechnet.
Nee. Ja, stimmt, das sind ja alle so Sachen, die heute nimmt man die ja also normal hin. Mhm. Man tippt da was ein. Aber stimmt, da gab es ja diese Ritsch-Ratsch-Geräte, falls sie sich nur einer erinnert, mit 3 Durchschlägen. Mhm. Mit Gelb und Weiß und ja, genau. Ach du lieber Gott. Ja, stimmt, aber das ist ja alles Historie, genau. Mhm.
Genau. Und dann hat sich dadurch für uns auch nochmal der Blick geweitet. Da haben wir uns gedacht, hoppla, da gibt es ja noch mehr als das, was wir so sehen. Sondern da gibt es noch andere Märkte auch.
Manchmal sitzt man mittendrin und sieht es nicht. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft, oder? Mhm. Man sitzt mitten irgendwie auf der Goldmine und müsste eigentlich nur buddeln.
Aber das sind so rückblickend, waren das so die beiden großen Hürden. Die erste Hürde eben Fremdkapital. Das ist, glaube ich, heute nicht anders. Und das wird ja auch immer wieder thematisiert, dass es bei uns so schwierig ist, an Risikokapital zu kommen. Und das ist natürlich Risikokapital im Jahr 2 von der Firma.
Ja.
Was soll es denn sonst sein? Und das zweite ist eben den Platz, um sich auszuprobieren.
Und das Dritte wäre ja eigentlich das Netzwerk, weil wir hatten ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, wie cool das ist oder wie cool es immer gewesen wäre, wenn man von vornherein ein gutes Netzwerk gehabt hätte, mit dem man Synergien schaffen kann, statt alles selber zu erfinden, das Rad neu sich alle Sachen selber auszudenken, obwohl es ja andere Leute schon drauf haben. Mhm. Wie würdest du das aus heutiger Sicht betrachten? Was wäre das für ein Booster gewesen?
Also ich glaube, das ist einfach, wenn man so sich überlegt, wer ist ein Typ Unternehmer und kann sowas und wer ist es nicht, dann ist das, glaube ich, ein ganz großer Skill, den man einfach mitbringen muss. Ich kann mich vernetzen, ich finde die passenden Leute für mich, ich finde den passenden Dienstleister, Lieferanten. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger, also neben dem, dass man kaufmännisch ein bisschen denken kann, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges, eine wichtige Eigenschaft für einen Unternehmer.
Wenn man dann jetzt mal rückwärts von da guckt, dann wird man ja vermuten, es ging immer steil bergauf. Oder wo kamen denn dann die nächsten Hürden?
Naja, die nächste Hürde war wieder Raum. Also irgendwann war eben die Kaserne, dann sollte die anders genutzt werden. Wir hatten eine Kündigung bekommen und es gab eigentlich aber keinen Plan B für uns. Also es gab jetzt, wir hatten damals dann schon, glaube ich, 1500 Quadratmeter oder so gemietet. Also in hohen Hallen, das heißt, wir konnten eine Regalbühne einziehen, eine zweigeschossige. So, und mit unserer riesigen Regalbühne und dem ganzen Warenkram, den wir damals schon hatten, mit der ganzen Infrastruktur, mit Schreibtischen, mit allem, wir hatten damals, glaube ich, 12 Mitarbeiter, mussten wir ein neues Zuhause finden. Mhm. Gab aber keins. Und dann haben wir nach Grundstücken gesucht und haben dann auch tatsächlich eins gefunden, aber über 10.000 Quadratmeter groß mit einer Maklerin. Da haben wir gesagt, das geht nicht, viel zu groß, schaffen wir nicht, auch finanziell nicht. Und die hat es dann geteilt, also die hat das Grundstück dann in 4 Teile geteilt und hat sozusagen 4 Firmen gesucht, die dann das Grundstück gemeinschaftlich gekauft haben. Ach, und aufgeteilt haben. Also es war auch spannend, ging auch nicht ganz so easy, wir mussten ja dann alle zusammen und wir mussten uns dann irgendwie auch mit den Flächen abstimmen und so, aber das hat dann funktioniert, das hat die Maklerin ganz gut hinbekommen und dann mussten wir bauen. Das war natürlich wieder ein großes Thema, weil auch dafür brauchst du Fremdkapital. Das war schon ein bisschen einfacher, als wo wir bei Null angefangen haben, weil wir ja schon eine Geschichte jetzt hatten.
Es gab einen Track Record.
Genau. Und natürlich eine Immobilie auch eine bessere Sicherheit ist als Ware, aber war auch nicht so einfach. Also ich kann mich erinnern, der erste Bagger ist gerollt und wir hatten noch kein Geld auf dem Konto. Es war dann auch ein bisschen, ja, das ist also diese Momente, wo man als Unternehmer auch mal ins kalte Wasser springen muss oder halt einfach Augen zu und einfach machen.
Ja, das ist ja immer gut, auch das zu hören, weil so eine erfolgreiche Story sieht ja am Ende immer gut aus. Mhm. Aber die schlaflosen Nächte oder das Springen ins kalte Wasser oder hat ja auch immer 100% Verlustrisiko. Mhm. Einmal zu früh gesprungen ist ja dann auch ein totes Ende,
möglicherweise. Genau. Und aber nicht gesprungen ist vielleicht auch blöd. Also man muss dann irgendwann auch mal sagen, so jetzt.
Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Deswegen, das werden unsere Hörer alle kennen, weil die haben ja genau so Situationen. Deswegen finde ich immer so Storys gut. Sie haben ja Sinn gesprungen, es ist gut gegangen. Und hat sie eben gesagt, von den 100 Firmen sind wahrscheinlich 90 nicht mehr da. Mhm. Der Herr Darwin lässt grüßen. Survival of the fittest, ja. Und irgendwie müsst ihr ja viel richtig gemacht haben. Was würdest du denn sagen, sind eure Erfolgsfaktoren auf dem Weg?
Also wir haben natürlich geguckt, was machen die anderen. Also uns haben viele Sachen beim Rollershop gut gefallen. Die hatten einen tollen Katalog. Das haben wir dann später auch ähnlich gemacht. Anders, also wir hatten schon noch ein paar andere Ideen. Aber dieser professionelle Auftritt und dieser Katalog, in dem ich blättern und träumen kann und mir die Sachen raussuchen kann, das hatten wir schon auf dem Schirm. Sowas brauchen wir irgendwann mal und haben wir dann auch gemacht. Wahnsinnig viel Arbeit, weil wir wussten ja auch nicht, wie macht man einen Katalog. Wir hatten ja gar keine Profis da und haben es halt einfach selber gemacht. Aber hat funktioniert und also so dieser Blick,
der Herr Otto Versand hat ja früher als Schuhhändler seinen Katalog selber geklebt, Fotos eingeklebt, ist dann zum Kopierladen gegangen und hat dann die kopierten Broschüren da verteilt, von einem Schuhgeschäft zum anderen.
Ganz genau so haben wir den ersten Katalog auch gemacht.
Genau. Also es gibt da Gut, er hat ein bisschen früher noch angefangen, aber es gibt da ja prominente Beispiele von Sagen, nee, wir haben das wirklich mit Prittstift selber eingeklebt. Also von daher, man muss nicht alles mal fertig haben. Genau. Lieber mal unvollständig anfangen, wie perfekt zögern, ist ein gutes Beispiel.
Also der Katalog war so ein Erfolgsmodell und was wir uns auch abgeschaut haben, war die Negativbeispiele. Der Rollershop, den gibt es, glaube ich, heute nicht mehr, weil dem sein Sortiment eingeschlafen ist. Also es gab dann neue Produkte, was ich vorher schon gesagt habe, Ausfuhrverlagen aus England, italienische Rennzylinder, neueste Generation. Es gab einfach richtig heißes Zeug und das hatte der Rollershop nicht im Programm, der hatte immer nur die Standardware.
Wo habt ihr die Informationen hergehabt, dass es heißes Zeug ist? Wo war denn da der Draht zum Markt?
Ja, weil wir natürlich selber gefahren sind und selber immer noch geschraubt haben, also aus dem eigenen Enthusiasmus raus. Und weil wir, glaube ich, eigentlich schon, das ist eben auch sowas, was wir uns heute noch irgendwie den Luxus leisten, wir versuchen schon ganz nah dran zu sein und zu bleiben.
Ja, weil heute macht er ja auch sehr viel zum Thema Community, was sicher auch einer der Wachstumssprünge war. Also ich hatte ja eben so im Intro erzählt, so die Videowende, wo dann die Leute, ich glaube, was eben Korsika hat, das eine Video, was da gelaufen ist, wo dann einfach 30, 40 irgendwie strahlende Menschen da irgendwie durch nette Kurvenstrecken fahren, die Sonne scheint im Hintergrund und man fährt in irgendeinen Hafenort und sitzt dann nachher am Strand und hat einen netten Nachmittag. Das hat ja schon echter Lifestyle. So nach dem Motto, hätten wir auch gern, weil auch so eine Community aufbauen ist ja auch nicht so nebenbei, den Draht in die Kundschaft. Wie macht ihr das?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also das ist ja eigentlich auch das Schöne an unserem Markt, ne? Dass es zwar einerseits ein Markt ist und ein Geschäftsumfeld, aber es ist halt auch echt eine Community. Also die Leute fahren ja Roller nicht, weil sie das müssen, sondern das ist ja ein Hobby.
Der muss keiner Roller fahren, die sahen nicht so aus.
Nee. Und das ist eben so, und da sind wir eben schon, also wir machen uns zum Beispiel seit Anfang an leisten wir uns den Luxus, dass wir mitten in der Hauptsaison eine Woche lang mit 10, 12, 15 Leuten vom Team so eine Tour machen, wie jetzt Korsika oder Dolomiten oder nach Italien.
Jetzt
oder
hier wirklich, SIP-Team.
Genau, wir fahren von hier los, alle auf Rollern, kein Auto dabei, kein doppelter Boden. Wenn was kaputt geht, wird geschraubt, wir haben Werkzeug dabei.
Kein Trostfahrzeug, sondern wirklich alles auf Rollern.
Genau.
Super.
Und dadurch kriegen wir natürlich auch mit, was geht kaputt, was nervt, welche Produkte sind nicht gut. Das kriegen wir vorher natürlich auch mit, aber da kriegen wir es halt auch nochmal selber mit.
Also das berühmte Walk Your Talk, lebt das, was du erzählst oder was du machst. Ihr schraubt selber.
Und dann gibt es zum Beispiel jedes Jahr im Mai den Open Day bei uns und da kommen ganz viele Vespa-Clubs, die machen ihren Stand hier. Es kommen Händler, Italiener. Die machen hier auch einen Stand und zeigen ihre Teile. Also wir sind dadurch einfach schon gut vernetzt, glaube ich, mit allen. Das ist oft auch sehr freundschaftlich. Also das sind auch keine Geschäftsbeziehungen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern das sind eigentlich schon eher so freundschaftliche Beziehungen. Und man freut sich, wenn man sich sieht einmal im Jahr und dann tauscht man sich auch aus und dann kriegt man mit, was kommt neu, was gibt's Neues, was fehlt vielleicht auch, was bräuchte es unbedingt, was könnte man mal entwickeln. Und also das ist, glaube ich, sowas, das ist auch so eine Lehre. Der Rollershop hat das damals verpasst. Eben sich weiterzuentwickeln, auch vom Sortiment her und ist dadurch einfach irgendwann mal verloren gegangen. Und das ist so eine Lehre, die haben wir uns gezogen. Wir müssen immer gucken, dass das Sortiment einfach attraktiv bleibt und wenn es neue Sachen gibt, dass wir die auch mit anbieten.
Das ist ja eine wichtige Message, ob das jetzt Rollerteile sind oder irgendwas anderes. Wenn man den Kontakt zur Community verliert, ist es wahrscheinlich der Anfang vom Ende.
Ganz klar, logisch.
Ich habe ja eben bei euch der Glastür gestanden und mal einen Blick in das Lager geworfen, wo ja, ich meine, 60.000 Artikel ist ja mal so ein Wort. Und wenn man dann so dieses Transportband sieht, da laufen die Plastikkisten durch und am Ende laufen dann große, kleine, dicke Pakete vom Band. Wie war denn der Wachstumssprung, dann die Logistik hinzukriegen?
Ja, also die Warenwirtschaft, das ist ja der Kern der Logistik, ist ja die Warenwirtschaft. Das ist so ein Thema, das hat uns quasi von Anfang an begleitet. Also wir haben begonnen mit einer alten MS-DOS-Warenwirtschaft von meinen Eltern, die hatten so einen Elektronikteilehandel und mit dem Programm haben wir angefangen und haben, glaube ich, 15 Jahre mit dem Programm gearbeitet auch. Und irgendwann ist es an seine Grenzen gestoßen und dann hatten wir ein Nachfolgeprogramm gesucht, das hieß damals Navision, das haben wir auch gekauft. Aber das hat nicht funktioniert für uns, trotz aller Erklärungen, dass das genau unsere Bedürfnisse abdeckt. Also wir sind da auch Also mit Warenwirtschaften 2-3 Mal eigentlich auf die Schnauze gefallen.
Das heißt, wie ihr habt das eingeführt, dann hat es nicht geklappt. Mhm. Was hat denn das für Nerven gekostet?
Irre Nerven hat das gekostet. Irre. Ja, wir haben die ganzen Daten doppelt pflegen müssen. Also ein irrer Aufwand, auch kostenmäßig, haben ganz viel Geld in Lizenzen versenkt, die du nie wieder kriegst. Und
das ist weg.
Genau, also da sind halt auch diese typischen unternehmerischen Fehlentscheidungen, die man halt auch einfach trifft. Und das ist auf jeden Fall 1-2 von den größeren Fehlentscheidungen waren Warenwirtschaften. Bis wir dann uns entschieden haben, wir programmieren eine selber. Also wir machen eine auf uns zugeschneiderte Warenwirtschaft.
Oh, das ist ja mal ein nettes, er liebt Abenteuer, okay.
Ja, wir sind leider auch oft 120%ig. Also wir sagen dann auch nicht, okay, so wie es jetzt das Programm von der Stange anbietet, dann passen wir unsere Prozesse eben an dieses Programm an. Das ist vielleicht manchmal auch ein Fehler, sondern wir versuchen es dann schon, nee, genau so, wie wir es haben wollen, so muss es das Programm können. Kann es nicht, gibt es keins oder gab es zumindest vor 20 Jahren keins.
Nicht adaptierbar.
Und haben uns dann entschieden, was selber zu programmieren. Das ist eine ziemliche Reise gewesen, die geht ja bis heute. Also wir mit den gleichen Leuten, mit denen wir das damals angefangen haben, machen wir das heute noch. Und das ist natürlich auch eine lange Beziehung. Also das sagt ja auch was aus. Wenn ich so lange Geschäftsbeziehungen am Laufen halte, dann muss es ja immer für beide Seiten auch gut passen.
Das also heißt, die muss man die am Leute aber angestellt.
Nee, das ist eine externe Firma. Okay. Das läuft über Auftrag.
Ah, also so gewisse, wie heißt das, Fluktuationsrisiken, die habt ihr insofern ausgeschlossen, weil die müssen für ihre Leute sorgen.
Genau, die sorgen für ihre Leute, arbeiten fast ausschließlich für uns mittlerweile. Und da kommen wir mit einem ganz kleinen Vertrag aus, weil wir einfach ein gutes Vertrauensverhältnis über die Zeit haben.
Wow. Und nochmal zurück in die Logistik, da habe ich vom letzten Gespräch noch in Erinnerung, dass das ja gar nicht so einfach war. Wie viele Pakete gehen hier jeden Tag raus?
Also den Sommer hatten wir die 2000 Pakete geknackt am Tag.
Am Tag. Hm. Bestellung einsammeln, einer läuft durchs Lager, Päckchen packen, 2000.
Also das ist jetzt Pakete auch, da muss man auch sagen, dass im Alex seine große Bauingenieursstärke, dass der so logistische Prozesse sich im Kopf ausdenkt und dann auch umsetzen kann.
Guck mal, da kommt da plötzlich eine Stärke wieder zum Vorteil. Mhm. Wie viel Produkte sind in einem Paket im Schnitt drin? Bei Amazon ist es ja im Schnitt 1. Bei euch sind es?
Genau, das muss man eben in Relation setzen. Deswegen sind unsere 2000 Pakete eigentlich noch ein bisschen mehr, weil wir haben 16 Artikel im Durchschnitt im Paket.
Die Zahl muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt's echte Fans, die bestellen dann im Schnitt 16 Sachen pro Bestellung.
Na gut, wenn ich meinen Motor revidieren will, also neu abdichten will und neu lagern möchte, dann brauche ich schon mal einen Lagersatz.
Ein Schräubchen und ein
Dichtsatz und so. Getriebeöl und vielleicht noch ein Zahnrad und also da komme ich schnell auf Teile. Und wir müssen, man darf nicht vergessen, wir machen 50% B2B-Umsatz. Also das geht an Werkstätten, an Ach Händler. So. Und der hat auch seine Hebel, der hat vielleicht 3 Hebebühnen voll mit Fahrzeugen bestellt dann.
Aber okay, 16 Produkte zusammensuchen, in ein Paket packen und irgendwie zeitnah, so dass der, wie auch immer, die Heerschar von Kleintransportern, die dann 2000 Pakete am Tag, die dann hier reihenweise vorfahren, das ist ja echt fett. Wie habt ihr denn die Anlage geplant oder die Logistik?
Also das ist natürlich in jeder Halle, also wir hatten sowas Ähnliches ja schon im Speisesaal, im Mannschaftsspeisesaal in der Kaserne und dann in unserem ersten selbstgebauten Gebäude halt wieder einen Schritt weiter mit noch ein bisschen mehr Lager und noch ein bisschen ausgefeilter. Und jetzt hier, wir sind ja seit 2016 hier in dem Gebäude, da haben wir jetzt, also wir sind jetzt mittlerweile, also die Prozesse werden einfach immer weiterentwickelt. Und wir arbeiten eben auch immer selber an diesen Prozessen. Also die gibt uns leider auch kein Logistiker vor, so geht's und dann machen wir es einfach so. Sondern die sind schon immer selber ausgedacht und eben für uns passend, weil es jeder Versand ist anders, jedes Produkt ist anders, jeder lagert anders und das ist auch ganz schwierig von der Stange da was zu finden.
Wie seid ihr denn, weil es ist ja echt eine ausgefuchste Anlage. Die denkt man sich ja nicht ganz alleine aus. Wie seid ihr denn da auf die optimierten Ideen gekommen?
Also bevor wir 2016 hier in das Gebäude eingezogen sind, haben wir 20 Firmen besucht. Mhm. Also das muss man vielleicht auch sagen, das ist eigentlich eine coole Kultur bei uns, weil wir haben alles Mögliche. Wir waren bei GameStop, das ist einer, der macht so ganz kleine Mikrostores, wo er Computerspiele verkauft. Okay. Die sind am Flughafen oder im Einkaufszentrum auf 20 Quadratmetern, ganz kleiner Laden und verkaufen Computerspiele. Und das Hauptlager ist in Memmingen. Und die haben eine ganz eigene Art von Logistik, weil die kriegen irgendwie um 16 Uhr die Bestellungen von diesen Filialen. Hier gibt es, glaube ich, hunderte davon. Und dann müssen die von 16 Uhr bis 19 Uhr 3000 Pakete verschicken.
Ach du lieber Gott.
In einer ganz kurzen Zeit.
Das ist.
Und da muss die Logistik drauf spezialisiert werden.
Ja.
Das heißt, da ist den ganzen Tag ist da ein leeres Lager, da passiert überhaupt nichts. Und in 3 Stunden passiert alles.
Das ist echt sportlich.
Und wir haben uns auch teilweise Mitbewerber oder zumindest so Randmitbewerber, Luis Motorradbereich, haben wir angeschaut, wie die ihre Logistik machen. Also wir waren wirklich deutschlandweit unterwegs und haben uns Versandfirmen angeschaut.
Wenn ihr die angerufen habt, können wir mal gucken, wie haben die reagiert?
Wir haben nie eine Absage bekommen.
Wow. Also das ist ja auch eine coole Unternehmerkultur, deswegen wollte ich die einfach noch hören.
Deswegen erwähne ich das auch. Also da kann man auch jeden eigentlich nur ermutigen, wenn man das Gefühl hat, ich weiß auch nicht, wie wir es machen, dann ist eigentlich eine gute Idee, sich mal anzuschauen, wie machen es denn andere, die sowas Ähnliches machen. Wir haben uns zum Beispiel das Musikhaus Thomann angeschaut. Mhm. Das ist so der Gigant im Musikgeschäft. Der verschickt 15.000 Pakete jeden Tag. Der verschickt ganze Pianos und Flügel und Gitarren und alles.
Ne? Alles. Und das ist ja hochdefizites Material.
Das ist eine irre Logistik mit automatischem Kleinteilelager, wo ein Roboter in irgendwelche Hochregalschluchten rast. Da ist nicht mal das Licht an, weil der braucht kein Licht. Und dann zum Teil konnten wir dann auch uns von solchen bestimmte Dinge gar nicht, das war einfach zu weit weg, das macht keinen Sinn für uns, so können wir gar nicht arbeiten. Aber egal, wo wir waren, es war immer mindestens ein Punkt, wo wir gesagt haben, geile Idee, so machen wir es auch.
Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt jetzt, also du rufst die Leute einfach an, die haben das schon mal gemacht, Absagen haben wir keine gekriegt und mir wäre es ja nicht schlimm gewesen. Mhm. Es passiert ja nichts außer diesem kostenlosen Anruf oder der Mail. Mhm. Aber das ist schon auch eine
Unternehmerkultur,
zu sagen, komm, hey Kollegen, wir zeigen euch das, wir sind ja stolz drauf, wir haben uns das ausgedacht. Mhm. Ihr habt doch nie eine Rechnung gekriegt, oder?
Nee. Nein, natürlich nicht. Das beste Unternehmensberatung überhaupt.
Das ist schon ziemlich gut, oder? Mhm. Dass man einfach da hingeht und fragt, ey, du kannst nicht mal gucken. Also das ist schon irgendwie High-End, oder?
Also es hat uns eben auch motiviert, wenn hier bei uns jemand klingelt und sagt, hey, wir würden uns gerne mal hinter die Kulissen schauen, wie macht ihr das? Würden wir natürlich auch nie absagen.
Deswegen eine wichtige Botschaft, nicht nur vernetzen, sondern auch noch woanders gucken, über den Zaun gucken, über den berühmten Tellerrand raus. Das hat ja eine neue Kultur. Wo geht's denn mit euch in der Zukunft hin? Was ist denn da das große Bild?
Also ich glaube, es werden technische Themen immer wichtiger. Wir merken das mit Zahlungsarten. Wir bieten natürlich Kreditkarte, PayPal, so diese üblichen Klassiker an. Aber das, was bei uns eine gängige Zahlungsart ist, ist vielleicht in Belgien gar nicht so gängig. In England ist PayPal gerade so im Entstehen, das kennt fast niemand.
Ach so.
Also der Engländer zahlt zum Beispiel eher mit dem Online-Banking. Der hat so ein integriertes Online-Banking in so einem Checkout und bekommt dann die Maske, so eine Online-Banking-Maske von seiner Bank angezeigt.
Das sind ja so Finessen, da muss man auch erstmal drauf kommen.
Der Holländer hat Ideal als Zahlungsart. Und zwar fast ausschließlich. Die Holländer haben alle eine Zahlungsart, Ideal heißt die. Die Skandinavier haben ganz eigene, die Schweden haben Swish. Die kennt man bei uns nicht. Und das wird für uns so, glaube ich, so eine Challenge jetzt in nächster Zeit auch sein, diese ganzen lokalen Zahlungsarten zu integrieren, dass wir eben dem Italiener, dem Holländer, dem Franzosen, dass wir denen überall ihre bekannten und für sie irgendwie populären Zahlungsarten anbieten können.
Spannend.
Es ist eher so ein ganz technisches Thema, das auch ein technisches Wachstum erzeugen kann.
Mhm. Interessant, weil das sind ja auch Überlegungen. Man hat ja klassischerweise erstmal ein wenig, sagen wir es vorsichtig, Respekt vor ausländischen Märkten, ausländischen Gesetzgebungen, Sprache natürlich. Mhm. Aber dann natürlich so die Feinheiten im Zahlungsverkehr. Uiuiui. Wer macht das bei euch alles?
Also wir haben ja ein Team, das technisch die Webseite baut und die sind da ziemlich gut und wir gucken natürlich auch, wir bestellen auch online, es wird natürlich auch ständig geguckt, was passiert. Oder die Kunden fragen auch einfach, wieso kann ich bei euch nicht mit meiner Zahlungsart zahlen?
Wie viele Leute
das nehmen wir auf.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Momentan 120.
Wow. Aus der Garage zum Weltmarkt führen. Das ist ja echt eine Größe, das muss man sich ja mal reinziehen. Wie hältst du den Team-Spirit aufrecht, dass die 120 wirklich noch mit Herzblut und Scooter-Begeisterung bei euch arbeiten? Was ist der Special-Effekt bei euch?
Ich glaube, wir machen gar nicht viel Special-Effekt und vielleicht ist das der Special-Effekt. Also bei uns gibt es jetzt nicht lauter Teambuilding und Recruiting-Geschichten, die man vielleicht so macht, wenn man ein Konzern ist oder eine Bank oder braucht oder glaubt machen zu müssen, sondern ich glaube, der Alex und ich sind einfach da, wir arbeiten, wir leben es irgendwie vor, wir fahren auf diese Ausfahrten mit, wir sind auch bei Open Days, wir sind immer präsent, also wir sind auch nicht die Chefs, die irgendwo im Hintergrund schweben, so, sondern wir sind schon dabei. Und ich glaube, die Begeisterung, die wir für das Thema nach wie vor haben, ich glaube, die merkt auch jeder. Und auch die Energie, was machen zu wollen und was verändern zu wollen und was voranzubringen, ich glaube, die kriegt einfach jeder mit, dass die da ist.
Produkthinweis.
Noch ein Tipp zwischendurch. So ein tolles Wachstum, wie Ralf uns das gerade erzählt, das braucht natürlich eine coole Führung. Ralf hat die drauf, ich hatte die in meiner Zeit damals nicht drauf und vielleicht brauchst du auch noch ein paar Tipps, wie du ja deine Führung so optimierst, dass du nicht dein Hamsterrad beschleunigst, sondern eigentlich nur dein Unternehmen und nicht dein Hamsterrad. Ich habe mal meine besten 10 Führungsfehler in ein Booklet geschrieben, was ich auch in den Shownotes verlinkt habe, und wenn du das noch nicht gelesen hast, dann lad's dir einfach runter und profitier davon einfach, ja. Vermeid die Fehler, die andere schon gemacht haben. Also viel Spaß weiter. Bis denn.
Wegebedarf.
Weil das ist eine gute Antwort. Zum Glück. Ich habe so bei mir im Kopf ja so das Idealbild, dass man als Unternehmer das Leben lebt, was man leben will, so sein Wunschleben, und idealerweise von diesem Wunschleben leben kann. Mhm. Und da scheinst du mir ein gutes Beispiel zu sein. Und wenn sich das auf die Mitarbeiter überträgt, zu sagen, das ist einfach deswegen ein cooler Laden, weil die das Walk Your Talk hat man eben schon mal, weil die einfach das Leben, was die erzählen, dann hat es ja einen eigenen Spirit. Dann muss man gar kein Gedöns drumherum machen, sondern dann lebt es einfach.
Ich glaub, kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube, das erlebt jeder, weil wir dann auch, keine Ahnung, irgendwann kam jetzt mal die Schnapsidee auf, wir könnten doch eine Motocross-Strecke für Vespas bauen.
Nee.
Hinterm Gebäude einfach. Da haben wir noch ein Stück Wiese frei, lass uns da eine Cross-Strecke bauen.
Vespa mit Stollenrädern.
Genau, das macht ja gar keinen Sinn. Also eine Vespa eigentlich hat kleine Schubkarrenreifen und das Letzte, mit was man Motocross fahren will, ist mit einer Vespa.
Ja.
Und genau deswegen machen wir es natürlich, weil es dann eigentlich erst richtig witzig ist. Ne?
Ja.
Und das kriegen die Leute ja auch mit. Ne? Wir haben so eine Schnapsidee, dann wird dann nochmal dreimal überlegt, ist die jetzt wirklich total bescheuert oder eigentlich gar nicht so, und dann kommen wir irgendwann drauf, nee, machen wir jetzt, wir holen jetzt einen Bagger und dann bauen wir so eine Strecke da hinten.
Für den Schubkarrenreifen.
Und dann machen wir halt den ersten Event, da kommen 20 Leute und wir haben trotzdem Riesenspaß und jeder trinkt ein Bier und fährt da seine Vespa kaputt, und beim nächsten Mal kommen halt ein paar hundert Leute.
Und die habt ihr jetzt, die ist da. Wow. Ja, das ist ein guter Spirit.
Oder wir sind auch, also klar, wenn irgendwie neue Produkte kommen oder wir irgendwie, der Alex und ich, wir laufen halt auch mit großen Augen runter, wenn halt irgendwie Engländer kommen, die auf dem Weg nach Rimini sind, aufgepackt mit ihren Lambrettas, das finden wir halt auch geil. Und ich glaube, das kriegt auch jeder mit, dass wir halt nicht sagen, ja,
komm. Er macht ja eure Produktentwicklung auch selber. Ich erinnere mich vom letzten Gespräch, da hatte da gerade so ein Unpackaging, wo du dann selber nochmal ein schnelles Video gedreht hast. Ich glaube, ein Tacho war es, den er da ausgepackt hat. Der kam frisch aus der selbstentwickelten Serie. Das ist natürlich schon cool, wenn man das so gestalten kann, wie man das gerne hätte. Also wenn man so am Hebel sitzt, was ja eine gute Empfehlung wäre für unsere Hörer. Ey, lass dich doch nicht, mach selber, oder? Gestalte. Und das hat natürlich einen eigenen Spirit. Letzte Frage, weil wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir schon 3/4 Stunde geplauscht. Das könnten wir jetzt noch länger fortsetzen, aber ich weiß nicht, wie lange die Leute zuhören. Was treibt dich denn morgens eigentlich wieder motiviert jeden Tag in dein Unternehmen? Was ist denn so der Dauermotivator?
Wegebedarf.
Also ich freue mich eigentlich jeden Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre. Auf was freue ich mich hier? Wir haben uns das ja eigentlich ganz cool eingerichtet. Es gibt hier so eine italienische Bar. Üblicherweise geht da eigentlich der erste Weg in die Bar zum Kaffee. Und dann die Leute, die hier arbeiten, ganz viele von denen arbeiten echt lange hier. Also das sind echt lange Beziehungen, teilweise 15, 20, 25 Jahre lang.
Sehr cool.
Bis zu fast 30 Jahre. Und das macht einfach Spaß, in dem Umfeld zu arbeiten, die Leute zu treffen, sich einen Tagesplan zu machen, was steht heute alles an. ein Interview mit dir zu führen. Also es gibt schon echt auch viele Themen, wo man sagt, da hat man richtig Bock drauf, das zu machen. Und so geht es mir eigentlich jeden Tag.
Das ist cool.
Es macht nicht alles immer Spaß, aber überwiegend sollte es schon so sein, dass man mit Spaß in die Arbeit geht.
Ja, die negativen Dinge, die hört man ja sonst überall. Deswegen ist mir bei dem Podcast immer wichtig, genau so Botschaften einfach mal in die Welt zu verbreiten. Dass das nicht immer Zuckerschlecken war, das ist ja jedem klar. Die Story ist immer... Aber am Ende hat sie ja funktioniert und macht Spaß. Und deswegen finde ich ja so Interviews immer total wichtig, dass man einfach nicht aufgibt, sondern seinen, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht groß an, aber seinen Lebenstraum einfach weiterlebt. Und da bist du ja ein Paradebeispiel zu sagen, nee, das habe ich alles selber aufgebaut mit dem Alex zusammen. Das ist schon auch vielleicht ein bisschen, sorry für den Begriff, aber geiler Scheiß, muss man das so nennen, oder? Mhm. Und dann macht es ja richtig Spaß. Was magst du denn unseren Hörern noch für eine Botschaft mit auf den Weg geben, bevor wir dann nachher wieder Tschüss sagen?
Naja, es gibt ja so ein paar so Sachen, die man als Unternehmer einfach, glaube ich, mitbringen muss. Das haben wir vorher schon angesprochen, dieses Vernetzen. Man muss irgendwie diese Fähigkeit haben, sich die passenden, die richtigen Leute zu suchen. Also sei es Mitarbeiter oder Dienstleister. Nein ist niemals ein Nein. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wie oft haben wir von Behörden, speziell von Behörden, Nein gehört? Geht gar nicht. Und das war für uns einfach dann nie das Nein, sondern okay, wie geht's denn dann?
Next Challenge. Mhm.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, und dann muss man natürlich auch eine Portion Glück haben. Also wenn es Glück gegen einen ist, dann kann man so gut sein, wie man will, dann klappt es trotzdem nicht. Also das muss immer alles zusammenkommen.
Da gibt es ja diesen, das Glück dem Fleißigen zufällt, wie auch immer. Der ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber am Ende ist es ja so, wenn du daheim bleibst und wartest, dass schön Wetter kommt, da passiert nichts. Also man muss das schon selber mitgestalten. Ich sage ganz herzlichen Dank, Ralf, für die mal wieder tiefen Insights und freue mich auf möglicherweise Folge 3, weil auch immer wir die aufnehmen. Also herzlichen Dank dir für die Insights und natürlich für den leckeren Kaffee. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.